Herzlich willkommen zur dritten Folge der Vakandischen Welle. Die Vakandische Welle besteht ja aus ganz vielen unterschiedlichen schwarzen JournalistInnen und jede Folge wird von einem anderen Team verantwortet und jede Folge sieht deswegen auch ganz anders aus oder hört sich auch ganz anders an. Unsere Folge gibt's heute tatsächlich auch mit Video, das könnt ihr euch dann bei Instagram anschauen und natürlich könnt ihr euch das Ganze anhören als Podcast. Ja, wir treffen uns heute im virtuellen Raum, weil wir an verschiedenen Orten sitzen. Und ja, mein Name ist Anne Chibot, ich bin Moderatorin und habe 2014 das Buch Anleitung zum Schwarzsein geschrieben.
Hallo, ich bin Minouche, ich bin freie Journalistin, ich arbeite aktuell beim SR Fernsehen in der ARD Aktuell Redaktion, bin aber auch Hörfunkjournalistin, mache auch was mit Deutschlandfunk und den SR und ich lebe in Saarbrücken.
Ja, und unser Gast ist heute Joanna Tischkau. Sie ist Choreografin und Performerin, ist eigentlich geboren in Göttingen, lebt aber schon seit vielen Jahren in Frankfurt. Und zurzeit bist du ja auch sehr viel in Berlin unterwegs. Leider für Frankfurt, leider für Berlin natürlich ein Gewinn. Du hast deinen Bachelor in Tanz und Schauspiel in UK gemacht und deinen Master in Frankfurt in Choreografie und Performance. Und jetzt bist du auch so viel in Berlin, weil du auch mit Anta Helena Recke zusammenarbeitest. Die ist ja vielleicht einigen auch ein Begriff. Also sie ist eine schwarze Regisseurin und ist jetzt vor allen Dingen durch die Schwarzkopie und durch die Kränkung der Menschheit so ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Und seitdem kennen sie auch ganz viele Menschen. Und ihr arbeitet mit zwei weiteren weißen Personen zusammen an einer Ausstellung zum Thema schwarze deutsche Musikgeschichte und Popkultur.
Genau, ja. Hallo, auch von mir.
Ja, das war so, dass die Anne mir diesen Artikel geschickt hat über die Ausstellung und dann habe ich mich im ersten Moment gefragt, wie wird denn diese Ausstellung aussehen? Weil hat man da noch Bilder oder hat man da vielleicht auch irgendwie so eine Art Jukebox, so eine Hörprobe, dass man dann vielleicht nochmal anhören kann? Wer ist dieser Künstler? Weil oft ist es so, man sieht die Person, aber man kennt zum Beispiel das Lied nicht. Und erst wenn man das Lied hört, weiß man, ah, das ist XY. Also wie ist das denn aufgebaut, eine Ausstellung?
Also die Ausstellung soll dann auch aus auch Objekten bestehen. Also wir haben natürlich viel Bildmaterial, viel zweidimensionales Material, wie wir sagen, weil viel ist zum Beispiel Zeitungsartikel, Zeitschriften, Autogrammkarten, Fotos. Aber wir haben auch eine große Sammlung an Platten, also Vinyl, CDs und vielleicht auch ein paar Kassetten. Und die Idee ist auch, dass man sich die Songs auch auf Platte zum Beispiel dann anhören kann. Also man kann die Plattencover rausnehmen, man kann die Platte rausnehmen, man kann die Platte hören. Und es wird auch noch andere so Audiostationen geben, wo man vielleicht zum Beispiel was Vorgelesenes hören kann. Zum Beispiel haben wir von ganz vielen schwarzen Unterhaltungskünstlerinnen zum Beispiel die Biografien da, also Bücher, die auch wichtiges Material sind oder so. Und zum Beispiel überlegen wir, dass man das zum Beispiel hörbar machen kann. Aber ganz genau ist es natürlich noch nicht ausgearbeitet, weil wir da noch so mittendrin im Prozess stecken.
Wahrscheinlich wird es auch viele coole Musikvideos geben, kann ich mir vorstellen.
Ja, genau, Videomaterial gibt es auch ganz viel. Damals, oder da interessiert uns vielleicht dann eher auch zum Beispiel so altes Material wie die ZDF-Hitparade oder so alte Schlager-Fernsehshows und sowas. MTV und Viva natürlich auch ganz wichtig. Oder auch Fernsehsendungen, wie zum Beispiel Liz Bafow hat ja damals in der Lindenstraße mitgespielt oder Daisy Dee hat bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mitgespielt. Die Filme von Fassbinder mit Günter Kaufmann, auch ja Laila Negra oder Marine Jahr hat ja auch in Propagandafilmen der Nazis mitgespielt. Theodor von ja Michael ja auch. Also viele haben auch eigentlich immer alles gemacht von diesen ProtagonistInnen.
Mich würde eigentlich noch interessieren, also Das Thema ist jetzt nicht nur Popkultur von der Ausstellung, sondern es geht wirklich von den Anfängen der ersten schwarzen deutschen KünstlerInnen. Fängt es dort an, Joanna? Oder wie seht ihr eure Ausstellung?
Ja, das ist auch für uns noch so ein nicht ganz 100% definierter Bereich. Fangen wir jetzt bei einer Jahreszahl an, zum Beispiel 1940 oder 50, oder gehen wir auch schon noch weiter nach vorne. Zum Beispiel gibt es einen interessanten Musikwissenschaftler aus Bonn, Rainer Lotz heißt der, der hat eine Publikation, die heißt Black People, Entertainers of European Descent in Europe. Der hat zum Beispiel jegliche schwarze Präsenz in Deutschland dokumentiert, und da sind zum Beispiel auch ganz viele Minstrel- und Vaudeville-Künstlerinnen, die aus den Staaten zum Beispiel nach Deutschland gekommen sind und dann hier aufgetreten sind. Also das gab es auch ganz viel. Und das zum Beispiel ist so ein bisschen, wo wir sagen, ja, wenn es dann darum geht, dass es so um so Touren ging oder so Leute, die halt quasi Deutschland einmal so bereist haben, aber jetzt hier nicht ansässig waren, das ist für uns dann so ein bisschen so ein wackeliger Boden, wo wir sagen, okay, die zählen wir dann nicht so krass dazu, aber auch, weil das Material dazu ja natürlich, also dazu gibt es nicht so viel, und wir müssen dann irgendwie auch unsere Kapazitäten irgendwie so klein halten. Deswegen ist unsere Definition eigentlich so ein bisschen, die haben wir so, das steht ja auch in einem Artikel, von so einem Arbeits- und Lebensmittelpunkt Deutschland auszugehen. Donna Summer zum Beispiel hat viele Jahre in München verbracht und hat zum Beispiel in der deutschen Version des Hair-Musicals auch auf Deutsch gesungen und hat also damit ja auch quasi dann ja deutsche Musik oder so auch geprägt mit ihrer Präsenz einfach. Die hat viel mit weißen deutschen Producern zusammengearbeitet. Und das würden wir dann zum Beispiel auch dazu zählen, einfach weil ein Teil ihrer Schaffensphase hier stattgefunden hat.
Ja, vielleicht, Joanna, kannst du noch mal den langen Titel der Ausstellung nennen?
Wir haben auch lange diskutiert, wie wir es jetzt nennen. Das Projekt heißt jetzt das Deutsche Museum für schwarze Unterhaltung und Black Music. Wir haben uns da auch so ein bisschen natürlich an anderen Institutionen orientiert. Und wenn man schaut, also das Deutsche Historische Museum ist auch ein langer Name, zum Beispiel das Black History Museum. Ich glaube, das in Washington, das heißt Museum for Black History, Arts and Culture oder so. Also all diese Institutionen haben sehr, sehr lange Namen. Auch das, wir waren, Anta und ich waren gemeinsam in Detroit und waren dort im Museum for African American History. Ist auch ein super langer Name. Genau, also es war wirklich so ein bisschen so, wir wollen, dass der Titel oder der Name der Institution sich da auch einreiht in diesen Kanon oder diese Aufreihung von Institutionen, die es auch schon so gibt für Geschichtsarchivierung, Geschichtsschreibung, Dokumentation, Pflege, wir sagen mal so Kulturpflege, die Institutionen, die es auch schon gibt dafür.
Da hatte ich eine kurze Frage, weil ihr habt euch auch für den Namen Black Music entschieden. Also der Begriff ist ja relativ kritisch gesehen. Also warum habt ihr dann doch den Namen genommen?
Weil wir genau darauf aufmerksam machen wollen, dass, also was wir so in der Recherche gefunden haben, ich will das jetzt auch nicht sagen, das ist so, aber dass das ein spezifisch deutscher Begriff ist, ne? Dass das außerhalb von Deutschland vielleicht noch in, also ich, aber ich habe ja in Großbritannien studiert, da gibt es jetzt diesen Begriff auch nicht so sehr. Das ist wirklich ein Begriff, der in Deutschland, weil in Deutschland sagen zum Beispiel auch die Plattenfirmen zu so Hip-Hop oder R&B, sagen die Urban, was auch ein problematischer Begriff ist. Aber der spezifische Begriff Black Music ist ein deutsches Phänomen. Also Plattenfirmen oder die Kategorisierung bei Musikgenres, das hat hier in Deutschland stattgefunden. Und wir wollten halt genau darauf aufmerksam machen, dass dieser Begriff so problematisch ist und dass der eigentlich nicht anwendbar ist auf gar nichts. Also der ist leer in seiner Bedeutung, weil wenn wir Black Music allein halt damit definieren, dass die AkteurInnen, die diese Musik gemacht haben, schwarz sind, da ist ja musikalisch gar keine Einheit. Und ich glaube, dass gerade unsere Ausstellung das halt noch viel sichtbarer macht. Wir wollten dann quasi auch ja damit spielen, dass Leute vielleicht denken, wir sind ein Museum für Hip-Hop in R&B, aber unser Fokus ist da eigentlich zum Beispiel viel mehr auf Schlager und Pop und Schlagerpop und Disco-Pop und natürlich auch deutscher Hip-Hop, deutscher Rap findet dort auch statt. Aber wenn wir quasi diesen Begriff so ernst nehmen, beim Wort nehmen, dann finden wir in Deutschland halt alle möglichen Musikrichtungen. Und es ging uns genau darum, das halt sichtbar zu machen und darauf aufmerksam zu machen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden.
Ja, wo du jetzt auch Schlager gesagt hast, da fällt mir natürlich im ersten Moment Roberto Blanco ein. Also was gibt es denn sonst so für schwarze Künstlerinnen und Künstler, die Schlager gemacht haben? Also ich wüsste jetzt auf Anhieb niemanden.
Ja, das wusste ich auch nicht. Und zum Beispiel gab es eine Sängerin, die hieß Ramona, die hat später auch Disco-Pop-Musik gemacht mit einer Band, die Silver Convention. Die sind dann in den 80er, 90ern auch, ich glaube, oder eher in den 80ern, in Amerika richtig erfolgreich geworden, diese Band. Also die waren in den Charts, in den US-Charts. Dann gab es Randolph Rose. Ich glaube, dass er war Sinti und Schwarz. Der hat auch Schlagermusik gemacht. Es gab es ist so ein bisschen britisch, Trinidad und Tobagian Sänger, der hieß Billy Moe. Der hat auch Schlager gemacht. Dann in der DDR gab es jemanden, der hieß James Pulley, eine Sängerin, die hieß Tina Daute. Das ist jetzt kein Schlager, aber jetzt habe ich gerade rausgefunden, dass im DDR-Fernsehballett hat eine schwarze Tänzerin und Choreografin getanzt, die hieß Susan Baker. Also es gab sehr viele schwarze Künstlerinnen, die auch schon, und was Marine ja gemacht hat, würde man ja auch eher als so ja, deutschen Chanson oder Schlager bezeichnen.
Mhm. Ja. Und vor allen Dingen ja auch schon total früh los, ne? Weil Marine ja hat direkt nach dem Zweiten Weltkrieg dann angefangen als Laila Negra. Ich glaube, Billy Moe war ja auch irgendwie in diesem Zeitraum, ne?
Ja, ja. Und was man auch noch dazu fügen muss, Roberto Blanco hat auch extrem früh angefangen, Musik zu machen. Also die erste Platte war, glaube ich, so 59, 58 und die Musik war damals auch teilweise noch ganz anders, also da sind viele Balladen dabei, traurige Sachen, auch ernsthafte, auch fast politische Sachen, also er hat dieses Lied übersetzt, Schwarze Engel, das ist eigentlich ein lateinamerikanisches Lied gewesen, Los Angelitos Negra oder Negro, ich kann leider nicht so gut Spanisch, und in dem Song geht es darum, da sagt er, ihr Maler, warum denkt ihr denn nie daran, dass auch ein Engel schwarz sein kann? Er benutzt in dem Song auch das N-Wort, aber da würde ich jetzt mal in Bezug zu den 50ern sagen, dass das halt damals die etablierte Bezeichnung war. Ich würde das dann jetzt auch immer mit Vorsicht genießen, aber trotzdem ist der Versuch dieses Songs ja eigentlich zu sagen, eigentlich über Rassismus zu sprechen. Und das, was wir jetzt heute von Roberto Blanco kennen, diese Spaßmachmusik und die Partymusik und die Unterhaltungsmusik, das ist nicht alles. Das ist ein kleiner Teil von ihm und das ist vielleicht das, was dann medial und also auch massenkompatibel oder auch kommerziell erfolgreich war. Aber viele Dinge, die er gemacht hat, die sind einfach untergegangen und die sprechen irgendwie eine andere Sprache.
Wow, also der politische Roberto Blanco dann auch in eurer Ausstellung vertreten. Und ich glaube, Joanna, jetzt bist du wahrscheinlich noch ein größerer Roberto Blanco-Fan als ich schon. Weil, wissen wir nur, wer waren eigentlich deine Kindheitsidole oder Jugendidole?
Also, wenn ich jetzt von der Kindheit aus ausgehe, waren es die Spice Girls, weil da Mel B dabei war. Also bei mir war das erstmal so, ich muss kurz ausholen, ich bin ja in einem kleinen Dorf in Bayern groß geworden. Da war das nicht so cool, schwarz zu sein. Und deswegen war für mich meine Hautfarbe zunächst auch negativ besetzt. Und als wir dann in einen anderen Landkreis gezogen sind, in Bayern, bin ich dann in eine Spice Girls Coverband gekommen. Und dann war das so, dass alle gesagt haben, ja, du bist Mel B. Und ich mir dann dachte so, nee, ich will die aber nicht sein. Ich finde sie hässlich. Ich will lieber Emma sein. Und das war dann so, dass von einer Freundin war die ältere Schwester, die hatte halt intensiv Spice Girls gehört, die war 14 oder so, und hat gesagt, boah, Minush, du musst Mel B sein, die ist so hübsch und alle Schwarzen sind hübsch. Und sie konnte es nicht verstehen, warum ich sie abstoßend fand. Und das war so für mich der Schlüsselmoment, ich war, glaube ich, 8 Jahre alt oder so, dass ich dann verstanden habe, dass das eigentlich nichts Schlechtes ist, schwarz zu sein. Natürlich wusste ich schon immer, dass ich schwarz bin und das war auch für mich voll okay, aber ich konnte mich damit, also ich wollte nicht die Schwarze sein, weil ich das einfach nicht cool fand in dem Moment. Aber das war dann so der Moment, dass ich dann gesagt habe, ey, doch, ja, ich bin die Schwarze und ich will das sein und ich finde es super und alle finden es toll und das war dann so, ja, deswegen fand ich Spice Girls auf jeden Fall, sie waren so mit dabei und als ich älter wurde, waren dann irgendwann auch Roses natürlich, weil da auch viele schwarze Tänzer und Sänger dabei waren, ja.
Ja, genau. Interessant. Also bei mir tatsächlich waren es auch die Spice Girls. Ja, ich war ein totaler Spice Girls Fan. Es war aber auch ähnlich bei mir. Also ich fand auch Victoria Beckham ganz toll und eben auch Emma mit ihren langen blonden Haaren.
Ja.
Und ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal lang drüber nachgedacht. Ich wollte nämlich auch nie Mel B sein. Ja, also es war dann auch immer so, wir haben uns die Poster in der Bravo angeschaut und dann haben wir gesagt, wen findest du am hübschesten? Ja, die. Und wer willst du sein? Und ich wollte halt immer Posh Spice sein. Und ich habe jetzt eben mir da nochmal Gedanken gemacht und auch gedacht, ich glaube, wenn meine Freundinnen damals auch mal gesagt hätten, oh, aber Mel B ist so hübsch oder irgendwie was Positives, aber über Mel B wurde irgendwie nie was gesagt. Oder sie war dann irgendwie im Ranking eine der letzten, wenn wir gesagt haben, wer ist denn die Schönste bei den Spice Girls. Ja, und eigentlich dieses positive Verständnis, wo ich dann auch eigentlich auch verstanden habe, die sehen so aus wie ich, weil ehrlich gesagt, bei den Spice Girls habe ich das noch gar nicht gecheckt. Bei mir eher später mit Destiny's Child, weil da war das so, da haben dann die Leute gesagt, hey, du siehst total aus wie Beyoncé und hier und da. Und dann habe ich mich auch so komplett gestylt, habe mir immer versucht, so ähnliche Klamotten zu holen und so Camouflage-Baggies. Joanna, wie war das bei dir? Wer war dein großes Kindheitsidol?
Da gab es
Roberto Blanco.
Nein, ich war früher kein Roberto Blanco-Fan. Ich glaube auch, was die Arbeit nochmal betrifft, das ist ja, es geht uns gar nicht darum zu sagen, ich glaube, es geht uns genau darum, eher halt einfach nur diese Ambivalenzen aufzuzeigen, zu sagen, hey, und weil Roberto Blanco für uns auch ja mega krass was über das weiße deutsche Identitätsverständnis aussagt, also weiße Deutsche brauchen Roberto Blanco und auch gerade in der Zeit, in den 50ern, brauchte man ganz viele schwarze Menschen, die auch sowas wie so ein Einigkeitsgefühl wiederhergestellt haben und auch vermeintlich halt so eine Versöhnung mit der nationalsozialistischen Geschichte, weil durch diese Präsenz, das also in der DDR vielleicht nochmal spezifischer als im Westen, durch diese Präsenz schwarzer Menschen konnte man sich ja quasi auch sagen, ja, aber bei uns ist alles in Ordnung. Wir sind doch hier Friede, Freude, Eierkuchen. Die singen ja auch von Frieden und von glücklich sein oder so. Aber nochmal zu euren, zu den Spice Girls. Also ich wollte immer sehr, sehr, sehr gerne Mel B sein. Ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht ein bisschen älter bin als ihr.
Ja, ein bisschen.
Bisschen, ne? Genau, weil das war...
4 Jahre bist du, glaube ich, älter. Also ich bin 31 und Minusche ist 31, ne?
Nee, 30.
30, sorry.
Ah, okay, ja, ich bin ja schon 36 und deswegen, glaube ich, gibt es da so ein bisschen so eine Verschiebung. Also ja, meine Stars waren, ich wollte Mel B sein. Später kamen ja die ganzen Girlbands, wo immer ein oder zwei Schwarze, die No Angels, dann haben sie immer gesagt, du siehst aus wie die No Angels. Da wollte ich eigentlich schon nicht mehr dabei sein, weil da war ich, glaube ich, schon ein bisschen zu alt. Ich hatte dann zum Beispiel alle MTV-ModeratorInnen, Milka fand ich super toll. Ich wollte auch gerne Milka sein. Hat eine Testfall, fand ich auch sehr toll. Aber Destiny's Child dann auch wollte ich, also ich war super, mein ganzes Zimmer war gepflastert mit Destiny's Child und TLC, ich wollte immer Left Eye sein. Also ja, da gab es sehr, sehr viele. Später wollte ich dann auch Skin von Skunk and Nancy sein. Aber ich finde es schon krass, wie engstirnig doch dann wiederum meine Identifikation war. Also ich war dann doch immer nur wieder gerne die schwarze Person.
Ja, aber das ist auch wichtig, finde ich, weil damit man sich eben mit diesen Menschen identifizieren kann, weil zum Beispiel war dann 2004 auch diese krasse R&B-Welle mit zum Beispiel Ciara und da war das für mich auch ganz klar so, ey, ich bin Ciara und jeder in der Stadt hat es gesagt, oh, du siehst aus wie Ciara und dann war das natürlich cool, Ciara zu sein, aber das ist uncool, wenn man eben nicht so aussieht. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig für die Entwicklung, dass man halt auch zu dem steht, was man halt ist und man auch sagen kann, ey, ja, das ist was Positives und es ist nicht schlecht, es schwarz zu sein. So. Und
das da würde ich dir voll zustimmen, aber trotzdem sehe ich das Problem so ein bisschen halt, oder was passiert, also was du auch ja gerade beschreibst, dass auch die Außenwelt quasi, es gab so eine Zeit in den 90ern, 2000ern, wo Schwarzsein halt extrem, und darüber schreibt ja auch zum Beispiel Alice Hastas, ne, extrem cool war, extrem in und alle, oh, du bist das cool. Und diese Überexotisierung und Fetischisierung dann plötzlich deinerseits, ich würde da trotzdem halt auch immer noch mal mit so einem kritischen Blick drauf gucken und fragen so, woher kommt das? Da gibt es auch eine Publikation, ich weiß nicht mehr, wie der Autor heißt, aber der benennt das Phänomen als Afroamerikanophilie, also diese Liebe zu Afroamerikanerinnen. Und die hat ja auch, ich glaube, er analysiert das eher in Bezug so auf die 70er, 80er, wo es auch in der Werbung zum Beispiel viele schwarze Menschen gab und wo man auch ganz viele Produkte mit Schwarzen beworben hat. Aber auch, ich würde das sogar auch fast auf diese Zeit der 90er und der 2000er beziehen und sagen, da hat das auch ganz krass stattgefunden. Und jetzt, glaube ich, gibt es wieder so eine krasse Welle mit dem Blackfishing und alle wollen plötzlich schwarze Features und schwarz sein. Und ich finde, das muss man halt immer so von zwei Seiten betrachten und sagen, ey, krass, woher kommt das eigentlich? Und meiner Meinung nach kommt das halt super krass, wie gesagt, mit so einem, aus so einem Problem weißer deutscher Identitätslosigkeit und so, ja, auch so eine Art Identitätskonflikt, die weiße Deutsche mit ihrem eigenen Kulturgut haben, so, ne?
Ja, aber das hast du kurz angesprochen, das mit Blackfishing, dass eben Weiße auch irgendwie schwarz sein wollen. Und heute werden halt auch weiße Künstlerinnen irgendwie zu Schwarzen gemacht, indem sie halt auch schwarze Musik machen sozusagen. War das früher anders? Also war das so, dass man gezielt schwarze Künstler genommen hat für schwarze Musik oder haben auch weiße Künstler so Black Music gemacht?
Nee, ich glaube, das tatsächlich kann man so sagen, dass das ein krasser Unterschied war, was diese schwarzen Figuren, auch zum Beispiel, wenn wir an alles, was Frank Farian gemacht hat, denken, ja? R.E.M., Milli Vanilli, Eruption, der hat noch zig andere Bandprojekte gestartet und davon gab es ganz viele, zum Beispiel auch in der Eurodance-Welle, ja? Snap, Dr. Alba, Mr. President, all diese Bands. Was Schwarzsein dort benutzt wurde, war, dass man quasi schwarze Rapper oder schwarze Sängerinnen genommen hat und die für das äußere Bild der Band verantwortlich waren, auch oft selbst gesungen haben. Und was eigentlich, glaube ich, eher der Sinn und Zweck der ganzen Sache war, das Ganze zu internationalisieren und zu dislokalisieren. Also man hat versucht, nicht deutlich zu machen, woher diese Bands eigentlich kommen. Niemand wusste so wirklich, wo kommen der Milli Vanilli eigentlich her. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wo die herkamen.
Ja, Bayern natürlich. Ja, Bayern. Hallo, du sprichst bei Bayerinnen.
Ja, stimmt, aber Paris ist aus Frankreich.
Aus Frankreich. Paris kam der kam aus Paris. Und ich glaube, aber ich glaube, so auf einem internationalen Level war das oft oder eine lange Zeit halt so voll unklar, woher diese Bands kamen. Und das wurde auch so spezifisch halt versucht, so zu verschleiern. Und ich glaube, wofür halt, wie gesagt, dann Schwarzsein halt gedient hat, ist genau dafür, dass man das schwarze Körper quasi nicht lokalisierbar sind. Man wusste ja, okay, Afrika, Karibik, Amerika, aber all das kann sein, ja, und nicht, man wusste nicht spezifisch, okay, woher kommen diese Leute? Und ich glaube, das ist heutzutage irgendwie wieder anders. Also das war ganz klar so ein deutsches oder auch europäisches Phänomen, was man da gemacht hat. Und ich glaube, deswegen sind auch so viele schwarze Menschen in der Unterhaltungsbranche, weil man sich damit, wie gesagt, so eine Internationalität, so eine Exotik, so eine Coolness irgendwie eingekauft hat.
Aber es ist ja schon interessant, also Minouche war es aufgefallen in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, dass ja tatsächlich damals Viva eigentlich fast diverser war als heutzutage so Musikchannels, wenn es überhaupt noch welche gibt.
Ja, ich weiß, da habe ich auch einen Artikel drüber gelesen, da hat irgendwie auch der ehemalige Viva-Chef so ein Interview dazu gegeben. Und ja, das stimmt, aber das war auch Musikfernsehen. Also ich denke dann so ein bisschen auch so, ja, lass uns Viva da nicht zu viele Props geben, weil die waren halt im Musikfernsehen und die waren nicht in der Tagesschau und die waren nicht, also nochmal, ne, das ist auch das, was das Museum ja will, das war Unterhaltungsbranche. Und schwarze Menschen in der Unterhaltungsbranche haben halt diese krass lange Tradition, die wir da versuchen aufzuzeigen. Und natürlich, ich will das gar nicht, ich will das, und das waren super wichtige Repräsentationsfiguren für mich auch. Auch nicht nur Mola und Milka und Hartmut, sondern auch, ich weiß nicht, Min Trin An, da war eine asiatische Moderatorin bei Viva und Gülcan zum Beispiel, Colleen Fernandez, ja, da war wirklich, das stimmt, das war super divers, aber, ja, aber wie gesagt, das war auch Musikfernsehen. Und dass das ein Raum ist, den wir besetzen können, das glaube ich ist klar. Ja, das wissen wir aber schon seit Jahren. Ja, genau. Und ich finde das muss man halt auch so mit, also beide Seiten muss man irgendwie da so gegeneinander aufhalten, ne?
Ich finde es auch mal ganz interessant, wie du gerade gemeint hast, bei schwarzen Körpern konnte man die nicht so dann einer gewissen Nationalität zuordnen. Eine Gruppe, die das ja schon ganz bewusst gemacht hat, und das ist eigentlich auch die einzige Gruppe, die mir jetzt tatsächlich so präsent im Kopf, im Gedächtnis geblieben ist. Und ich war natürlich auch ein riesen Fan, Tic-Tac-Toe. Also das war ja wirklich diese drei jungen Frauen, die da ja sehr selbstbewusst auch als Deutsche aufgetreten sind. Und für mich vor allen Dingen als Kind war es halt auch toll, ich konnte die ganzen Texte verstehen, ich habe alle Texte auswendig gelernt und das, das hat mir schon viel gegeben. Und ich weiß auch, ich habe mir dann immer die Fotos in den CDs angeguckt und habe mich irgendwie so mit denen verglichen und so. Aber die haben ja irgendwie auch so ein gewisses Stereotyp wahrscheinlich verkörpert, oder? Weil sie waren frech, aggressiv, sie haben Rap gemacht, sie waren super sexy.
Sexy, haben über Sex. Klar, bei Tic-Tac-Toe, glaube ich, ist nochmal wichtig zu sehen, dass die halt, die waren ein Produkt, ne? Die wurden von einer weißen deutschen Produzentin gecastet. Die haben denen auch, das Team hat denen auch viele Texte geschrieben. Also die waren sehr, sehr fabriziert. Und es gibt ein Interview mit dieser, ich weiß nicht, die heißt Claudia irgendwas. Da sagt sie auch, dass die ganz klar TLC und auch Destiny's Child als Vorbild genommen hatten und gesagt haben, oder auch die Spice Kids, wir wollen das hier für den deutschen Markt machen. Wir wollen so eine Band für den deutschen Markt fabrizieren. Ich gebe auch die all diesen positiven Repräsentationsmechanismen, die würde ich alle bestätigen und ich würde sagen, ja, für mich war das genauso wichtig und ich habe mich auch dann nicht so sehr mehr mit denen identifiziert, weil ich ein bisschen zu alt war, aber ich glaube, für viele schwarze junge Mädchen waren die extrem wichtig. Aber nochmal trotzdem, das war halt, wie gesagt, ein Produkt, das war eine fabrizierte Band und ich fände es trotzdem spannend zu fragen, was wäre denn gewesen, wenn die von alleine hätten Musik machen wollen und vielleicht eine ganz andere Musikrichtung einschlagen hätten wollen. Vielleicht was gar nicht von ihnen erwartet wird. Und ich glaube, dafür wäre der Raum dann nicht mehr so groß gewesen, der Spielraum, ne?
Joanna, wie war das eigentlich damals? Wurden die KünstlerInnen auch bedroht?
Ja, genau, das ist auch ein super krasser Punkt, den wir irgendwie so rausgefunden haben, als wir uns mit den Biografien der KünstlerInnen auseinandergesetzt haben, dass die halt auch alle eint, dass sie super krasse rechtsextreme Morddrohungen, Briefbomben etc. bekommen haben. Also Arabella Kiesbauer wurden mehrere Briefbomben geschickt, die nie bei ihr angekommen sind, sondern bei ihren Assistentinnen, die auch schwer verletzt wurden teilweise oder leicht verletzt wurden. Mola Adebisi, haben Rechtsrockbands, haben seinen Namen besungen in Songs, dass sie ihn umbringen wollen. Eine Zeit lang hat er nur mit Bodyguards, mit Personenschutz, konnte der nur noch moderieren und arbeiten. Moa Sumang hat Morddrohungen bekommen. Also fast alle, oder auch, weil du mich gerade nach den Four Reefs gefragt hast, der eine Bruder von Cherry Reefs wurde ja auch aus rassistischen und homophoben Motiven umgebracht, ja. Also, was? Ja, die haben fast alle eint halt auch dieser rechtsextreme Terror. Und ich finde es halt auch einfach krass, dass wir damals, also oder ich, das in den Medien überhaupt nicht so mitbekommen haben. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie so polizeidienstliche Taktiken waren, zu sagen, ja, wir machen das nicht öffentlich, weil dann gibt's Nachahmer oder so. Ich weiß nicht, warum das damals so wenig Öffentlichkeit bekommen hat. Und das finde ich halt auch nochmal richtig krass, jetzt halt in der Geschichte dessen, dass halt auch, ja, der Rassismus oder der Rechtsextremismus auch immer offen war. Der war eigentlich immer da und alle wussten davon. Und auch jetzt, ne, Natasha Kelly und Wer hat noch diese Postkarte bekommen?
Dr. Silvinan.
Sherry auch.
Sherry hat auch diese Postkarte bekommen. Sherry. Und das ist halt auch, das sind Bedrohungen, Morddrohungen oder die halt auch schon seit Jahrzehnten einfach stattfinden und die überhaupt keine Sichtbarkeit bekommen. Und da, also da kriege ich richtig Gänsehaut. Und das sind so Sachen, die mich so total schockieren, wo ich halt so denke, boah, krass, das Problem ist einfach schon so alt und wächst und so gewachsen und es scheint irgendwie nicht besser zu werden. So. Mhm. Bei Tic-Tac-Toe zum Beispiel, die haben ja auch zum Beispiel sich mit Rassismus auch auseinandergesetzt und haben auch versucht, so auch politische Songs zu machen. Die haben so einen Song, der heißt Robot N, und dann gibt es so ein Intro dazu, wo auch so sich über so stereotypisch rassistische Witze so lustig gemacht wird. Es wird versucht, so zu thematisieren. Und ich glaube, und das waren auch nicht die Songs, die auch so krass in der Öffentlichkeit waren. Also da muss man schon das ganze Album hören, damit man diese Themen dann präsentiert bekommt. Ne? Also damit man mitbekommt, dass dort auch noch was anderes dahinter steckte.
Mhm. Jetzt haben wir ganz kurz über diese Stereotype geredet bei Tic-Tac-Toe. Meinst du, das war jetzt bei anderen schwarzen Künstlern auch so, dass sie bestimmte Stereotype wiedergeben mussten, zum Beispiel aggressiv, frech, dieses typisch schwarz in Anführungszeichen?
Ja, ich glaube, ganz, ganz viele mussten da in Rollen oder haben da Rollen gespielt, die ihnen quasi so aufgesetzt wurden. Also wenn wir auch, wie gesagt, die meisten Biografien uns angucken, was ja auch so absurd ist, also das tut auch richtig weh teilweise zu sehen, fast alle schwarzen Frauen haben irgendwie, waren im Playboy zum Beispiel, haben Playboy-Shootings gemacht, haben Erotik-Shows moderiert, Moa Sumang, Nadia Abdel-Farag, ich würde jetzt zum Beispiel auch Verona Poth, die am Anfang noch viel exotischer wahrgenommen wurde als später zum Beispiel, die jetzt auch lateinamerikanische Wurzeln hat, aber trotzdem würde ich sie nochmal so dazu sehen. Also, und auch Gülcan, auch jetzt auch kein Schwarzing, aber von bei MTV oder auch Colleen, die wurden auch immer super sexualisiert halt auf Viva dargestellt. Und ich glaube, darüber reden die auch heute ein bisschen offener oder thematisieren das auch. Und dann zum Beispiel haben auch ganz viele Fußball oder Sport gemacht, ja. Also auch der Sänger von Milli Vanilli, Rob, der hat auch Fußball gespielt. Sherry Reeves war Profifußballerin. Daniel Aminati hat auch in der Jugend bei Bayern München gespielt. Also ganz viele, die Karrieren, die ähneln sich immer so krass. Die waren Sportlerin, Tänzerin, Moderatorin, Sängerin, Musikerin. Also die waren alle diese Dinge gleichzeitig. Und haben fast alle auch noch ein Buch dann über ihr Leben geschrieben. Also und wir haben dann auch am Anfang noch so ein bisschen auch zu geguckt, welche Politikerinnen zum Beispiel es gibt. Da gibt es auch ein paar oder Leute, die, aber die Ausbeute ist natürlich viel kleiner. Ja, oder Leute, die dann auch irgendwie so nochmal andere Karrieren eingeschlagen haben oder so. Das ist, das sind viel, viel weniger Leute, die das gemacht haben. Also ich glaube schon, dass da das Feld, in dem man sich bewegen konnte, extrem eng war. Und trotzdem gleichzeitig waren alle froh oder sind wir alle froh, dass es sie gab und dass sie das gemacht haben, was sie gemacht haben. So.
Ja, aber es ist schon sehr interessant, ja, weil ich auf der einen Seite erinnert es mich total an Zeiten, wo halt schwarze Menschen nicht auch alle Berufe ergreifen konnten, sondern denen nichts anderes übrig blieb, als in die Unterhaltungsbranche oder in die Sportbranche zu gehen. Und auf der anderen Seite finde ich es auch interessant, was du sagst, ja, dass diese schwarzen KünstlerInnen letztendlich Produkte von weißen ProduzentInnen waren. Zum Beispiel ich als Kind, ich habe mich ja total an Tic-Tac-Toe mit denen identifizieren können und die waren ja ein Stück weit meine Vorbilder. Das heißt aber, eigentlich waren sie ja gar nicht echt, ja, sondern haben eigentlich nur wieder das Stereotyp von der weißen Produzentin reproduziert. An diesem Stereotyp haben sich dann aber wieder junge schwarze Menschen identifiziert, weil sie natürlich dachten, ah ja, so ist es, wenn man erwachsen ist und schwarz ist.
Ja, genau. Und das finde ich halt so spannend, oder darüber nachzudenken, was dann Schwarzsein in Deutschland halt bedeuten kann oder was es sein kann, wenn wir wissen, wenn wir das halt aufdecken und sehen, krass, da ist so viel weiße Konstruktion und Arbeit steckt da drin. Ja, so viel weiße weißes Feintuning, diese Bilder zu schaffen. Und Und meine Frage ist ja dann auch, wie gesagt, immer wieder so, okay, warum braucht Weißdeutschland diese Leute und diese Bilder? Warum fabrizieren die uns immer wieder so? Ja, weil es gibt halt ein krasses Begehren einfach von weißen Deutschen nach diesen Performances, nach diesen Körperlichkeiten, nach dieser Performance halt einfach, ne? Das ist so das, was mich daran so interessiert. Und wie kann man da irgendwie so, ja, Ambivalenzen sichtbar machen oder andere Narrative irgendwie auch noch erzählen darin?
Ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, auf der anderen Seite hört man auch immer wieder von einem sehr großen Rassismus, gerade in der Unterhaltungsindustrie, und weiß eben auch, dass es für schwarze Personen dann auch eine gläserne Decke gibt, bis hierhin und nicht weiter. Aber wahrscheinlich ist das dann so, wenn es dann von weißen Menschen produziert wird und diese schwarze Person einfach eigentlich nur noch eine leere schwarze Hülle ist, in die der weiße Produzent seine Kunst hineingibt, dann kommt wahrscheinlich die schwarze Person auch weiter, wie wenn es jetzt eine unabhängige Künstlerin ist.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ich wollte nur sagen, dass ich bei meinen Eltern zu Hause, haben wir die DVD von Milli Vanilli, also die Biografie, und da sagt ja auch Frank Farian, dass es unmöglich ist, dass Rob und Fab Schwarze aus Deutsche sein können, weil
genau.
Die können nicht sagen, ja, ich lebe in Heidelberg und da sollen die Presse kommen und die können jetzt auch, zum Beispiel, die können auch gar nicht richtig Englisch. Zum Beispiel dieser Robert Pilatus hat ja krasses Bayerisch gesprochen und es passt ja so für den Deutschen, also für den weißen Deutschen, man passt das nicht zusammen. Und die wollen dieses, ja, der kommt aus der Bronx, das sagt ja auch Frank Farian da, wenn der da Platte vorstellt von Girl You Know It's True, der so, das hörst du, das ist Bronx und das wollen die Leute hören und das ist genau das, was wir Schwarze dann verkörpern müssen für die weißen Deutschen, damit sie das bekommen, was sie eben wollen.
Ja. Und das ist so wichtig, was du sagst, weil wenn wir dann darüber reden, wie Milli Vanilli dann plötzlich aufgeflogen sind oder so.
Ja.
Wenn du dir Interviews mit Rob anguckst, wie du sagst, der konnte am Anfang nicht richtig Englisch. Der hat einen ganz krassen deutschen Akzent in seinem Englisch. Aber die Leute haben trotzdem geglaubt, dass das, was wir auf den Platten, die Stimme, hat ja keinen Akzent. Und auch Fabrice hatte einen französischen englischen Akzent. Mhm. Ja? Und eigentlich war das so glasklar, dass die das nicht singen konnten. Weil wie soll das denn sein, dass du Englisch akzentfrei singen kannst, aber im Interview kriegst du es dann nicht hin, ja? Und das hätte eigentlich jeder wissen müssen. Und dann plötzlich aber so zu tun oder so zu sagen, ja, jetzt, die haben das gar nicht selber gesungen, ja, jetzt müssen wir den Grammy wegnehmen und die Karriere. Und das hat ja auch Frank Farian quasi selbst eigentlich, der hat das selbst aufgelöst, ne? Weil die irgendwann gefordert haben, Mitspracherecht gefordert haben, die haben mehr Geld gefordert, die haben gefordert, dass sie wollten singen, sie haben gesagt, wir wollen nicht nur Lip-Syncen, wir wollen auch selber singen. Frank Farian hat gesagt, nein, ihr könnt nicht singen, das kriegen wir nicht hin, das können wir nicht machen. Deswegen hat er das aufgelöst, weil der am Ende, weil er immer die Kontrolle behalten wollte über die ganze Geschichte und nicht, das wurde nicht aufgelöst, weil die irgendeinen Fehler gemacht haben oder weil die gelogen haben oder so, sondern das war ein Deal, das war von Anfang an ein Produkt, wo alle wussten, was gemacht wird, und jede Presse Institutionen, die herausfinden hätte wollen, was da abgeht, hätte das auch rausgefunden. Also, wie gesagt, man wollte doch quasi verarscht werden. Man wollte, weil es doch auch so gut gepasst hat. Ja, das hat einfach, und es war, und ich finde auch bei zum Beispiel dann Boney M., der Sänger, der Tänzer, Bobby Farrell, der am Anfang, der auch hier die Stimme von Frank Farian quasi immer nur gelipsingt hat, der hat, sein Tanz hat Boney M. gemacht, seine Performance hat Boney M. gemacht, nicht seine Stimme, ja, und ich finde dann auch, oder das auch, das sind halt Beispiele auch viel zu krass, wo dann so gesagt wird, ja, die haben ja gar nicht selber gesungen, das Produkt ist gar nichts wert, wo ich so denke, aber so funktioniert die Welt doch nicht, wir konsumieren doch nicht so im einzeln diese Dinge, wir konsumieren doch nicht nur die Stimme oder nur, sondern das Gesamtpaket ist das, was am Ende auf uns wirkt und was funktioniert. Und ich finde das einfach zu hinter, oder ja, einfach zu, ich finde es einfach falsch, dann so zu tun, als ob, die haben gar keine Arbeit gemacht oder nö, die haben uns doch nur verarscht, die haben doch in Wirklichkeit konnten die doch eigentlich gar nicht. Die konnten total viel, die haben die haben das Bild vervollständigt einfach. Und ich glaube, deswegen sind halt dann auch Bilder so wichtig, ja? Oder die Produktion von Bildern ist so wichtig, weil das entsteht aus ganz vielen verschiedenen Facetten. Und das dann auf einen kleinen Versatzstück zu reduzieren, ist einfach für mich so voll falsch.
Ja. Das zeigt ja auch dein Stück, Joanna. Du hast ja, warst im letzten Jahr, oder? Ein Stück gemacht, das mit dem Titel Play Black. Das habe ich ja ganz lange nicht gecheckt, was da Black steht. Ich dachte mal Play Black, okay. Und genau in diesem Stück, also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, als würde man durch die Fernsehlandschaft zappen, letztendlich durch die deutsche, und verschiedenste schwarze KünstlerInnen dort Performance sehen und aber auch weiße Kunstschaffende, die sich dann auch der schwarzen Kultur, die angeeignet haben, dann war es dann mal ganz angesagt, man muss unbedingt noch mal ein Reggae-Lied machen und so. Und dieses ganze Stück macht ihr ja tatsächlich auch einfach nur, also einfach in Anführungszeichen, was alles andere als einfach, ihr macht das lippensynchron. Also ihr habt die Interviews und die Songs und die Konzerte, die wirklich so stattgefunden haben, genommen und einfach die Tonspur lasst ihr ablaufen und ihr performt auf der Bühne. Und ich kann euch sagen, es ist für mich das beste Stück auf dieser Welt. Ich liebe es. Danke. Ich stelle auch noch mal ein bisschen Werbung. Wenn Corona vorbei ist, geht ihr ja, glaube ich, auch noch mal damit auf Tour, ne?
Ja, genau. Ja. Ja. Ja, und das ist auch jetzt, sorry, wo du das jetzt noch mal angesprochen hast, ist das, worüber wir ja auch schon gesprochen haben. Also, was Minouche gesagt hat, dass quasi die konnten nicht deutsch sein. Ja, Milli Vanilli konnten, das hätte man nicht, das wäre in die Köpfe der Leute, das wäre nicht comprehensible gewesen. So. Und jetzt ist es mir schon wieder entfallen, aber nochmal, du hast ja jetzt auch nochmal die weißen Künstlerinnen angesprochen, zum Beispiel Gentleman kommt ja in Play Black vor, ja, Gentleman kommt. Und was auch nochmal so ein Bedürfnis ist oder was so eine Notwendigkeit ja vermeintlich darstellt, ist, dass man in Deutschland, braucht man etwas, ein Produkt, was aus Amerika kommt oder ein Phänomen, wir brauchen das dann auch auf Deutsch, ja, wie du sagst, also, oder wir brauchen das dann auch in Weiß, ja, jamaikanischen ja. Reggae, aber wenn er dann von einem Deutschen gemacht wird, von Tillmann Otto, auch nochmal so schön seinen Namen zu sagen, dann können wir das, ja, das nehmen wir, das ist gut, ja. Das ist auch irgendwie nochmal so eine absurde Logik, von wem wir dann irgendwie diese Dinge verkauft brauchen. Und lustigerweise gab es ja damals, als Gentleman so erfolgreich war, noch überhaupt gar keine Debatten über kulturelle Aneignung oder irgendwas, ja. Das haben auch ja viele Schwarze, ich persönlich auch, ich war auf vielen Gentleman-Konzerten. Ich war mehrmals in Köln auf dem Summer Jam, wo der aufgetreten ist und so. Ich war Fan, so. Und wir haben das damals auch ganz, ganz unkritisch konsumiert und haben gesagt, na klar, der macht was für uns. Der macht unsere Musik. Und heute würde ich sagen, so, ah, shit, also, sorry, da würde ich nochmal, das würde ich einfach nochmal anders betrachten und würde auch sagen, so, ey, Typ, was hast du eigentlich da gemacht? Und ich nenne das immer dieses Phänomen, weil ich verstehe es ja, ja, diese Nähe, man weiße Deutsche oder auch verbinden Schwarzsein mit Radikalität, mit Rebellion, mit Coolness, mit Sexualität, mit Emotionalität, alles Dinge, die für Weiße nicht verfügbar sind, erstmal offensichtlich, ja, das sind Expressionsweisen, die nicht verfügbar sind, und dann muss man den Umweg übers Schwarzsein gehen, um daran zu kommen, ja, um das Perform, um da mitmachen zu können. Und ich würde es auch als so eine Art gescheiterte Solidarität bezeichnen. Ja, ich kann es ja auch nachvollziehen. Gentleman war viel auf Jamaika, der hat dort, hat auch die Kultur studiert, würde ich jetzt mal so sagen. Der hat versucht, sich da einzuarbeiten. Der hat versucht, das so zu lernen, dass man ihm das abkauft. Und das hat ja auch geklappt. Der hat eine schwarze Frau. Ich glaube, der hat auch dann schwarze Kinder. Und diese Nähe zu Schwarzsein, die vermittelt dir ja auch sowas wie, so als ob das ist so ein Legitimationshäkchen, was du dadurch auch bekommst. Und ich bin auch, natürlich, du willst auch antirassistisch sein und du willst auch diesen Kampf mitkämpfen. Du willst, deine Liebe zum Schwarzsein ist quasi, ist ja so der Versuch, dich damit so zu unterstützen. Aber diese Liebe ist halt auch problematisch und ist auch vielleicht eine rassistische Sehnsucht oder eine rassistische Projektion auf schwarze Menschen. Und das sagt, hat jetzt Alice Hesters auch, glaube ich, in der Zeit nochmal, kam nochmal so ein Zitat von ihr, wo sie sagt, ja, die Leute glauben, dass Liebe stärker ist als Rassismus oder Rassismus überwindet. Und nein, es kann manchmal nämlich genau das Gegenteil sein. Liebe ist quasi dann so eine rassistische Sehnsucht oder so eine rassistische Projektion eigentlich. Und man vermeintlich, man glaubt, dass man durch diese Liebe etwas gut, wieder gut macht, aber man setzt sich nicht mit dem Rassismus eigentlich wirklich auseinander, ja. Und ich glaube, das ist so ein ganz krass großes Missverständnis irgendwie in vielen Debatten.
Ich muss sagen, ich habe mit 12, 13 angefangen, Gentlemen zu hören. Und ich hatte nie diesen Eindruck von, er macht schwarze Musik, er macht das für mich. Also ich hatte nie so dieses Gefühl. Für okay. mich war das immer ein weißer Mann. Aber ich wusste auch lange nicht, dass er aus Deutschland ist. Und ich glaube, das wussten viele nicht. Und ich glaube auch, also ich beobachte das ja echt schon ewig. Und ich glaube auch, seit Leute wissen, dass er aus Deutschland ist, ist so seine Erfolgsstrecke auch ein bisschen runtergegangen. Also das wird er auch nicht mehr so gehypt, wie es zu Beginn war. Ich glaube, dass da auch so ein bisschen, ja, der hat so einen Zacken an seiner Krone verloren, dadurch, dass man weiß, dass er aus Deutschland ist. Also ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt.
Ja, vielleicht, ja. Ich meine, es ist nochmal cool, was du gesagt hast, also diese Ambiguität, ne, die er auch am Anfang performt hat. Also er ist zwar eigentlich ganz klar ein weißer Mann, aber man kann schon viel durch die Kleidung, was er dann immer anhatte mit seinen Army-Hosen, und der hat ja immer eine Kappe auf und so. Zum Beispiel waren ja dann seine Haare auch meistens gar nicht sichtbar. Der hatte ja auch nie lange Haare zum Beispiel. Mhm. Und ich glaube schon, dass das dann auch so Dinge sind, die ihn dann so ambiguous gemacht haben in seiner, ich sag jetzt mal, rassifizierten Identität oder so. Ja. Und das ist ja auch ein Punkt, ja, der bei ganz vielen KünstlerInnen dann thematisch, oder das ist ja auch das, was Playback irgendwie aufzeigt, weil im Playback ist ja dann auch Mariah Carey zum Beispiel, kommt sie vor, und Mariah Carey ist ja auch genau so eine Figur, ja, Mariahs Mutter war weiß und ihr Vater war schwarz, und da gab es auch immer diese Auseinandersetzung oder diese Debatte darum, was ist sie denn nun eigentlich, ja, und diese Ambiguität, die schafft nochmal so einen ganz neuen, so einen neuen Rahmen irgendwie. Und das ist ja auch, das Stück ist jetzt noch nicht nach Frankfurt gekommen, aber ich habe ja noch eine andere Arbeit, die heißt Being Pink Ain't Easy, die sich genau dann auch so dieser Frage widmet oder dieser Auseinandersetzung.
Ich würde eigentlich noch mal ganz gerne wissen, wann und wo kann man jetzt die Ausstellung zur afrodeutschen Kulturgeschichte sehen?
Also das Museum für schwarze deutsche Unterhaltung und Black Music eröffnet wahrscheinlich am 27. August in Frankfurt. Wir kooperieren jetzt mit dem MAK, mit dem Museum für angewandte Kunst, wo ja auch Marit Ifeoma Kupka
Kuratorin ist.
Ist das Wort gar nicht eingefallen. Und da wird das eröffnen. Und dann, so ungefähr eine Woche, denke ich mal, werden wir aufhaben. Und dann gehen wir im Dezember höchstwahrscheinlich nach Berlin. Dort kooperieren wir mit dem HAU, hier in Frankfurt ja auch mit dem Museumsturm. Und genau, dann gehen wir nach Berlin. Ja, die genauen Daten, folgt uns alle auf Instagram. Wir haben einen Instagram-Channel, der heißt @dmsubm_official. Also die Abkürzung DSMUBM. Ist quasi Deutsches Museum für Schwarze Unterhaltung Black Music. Und ja, und wir suchen, sorry, dass ich das jetzt auch noch, ich mache jetzt ganz viel Werbung für uns, aber wir suchen natürlich nach ganz vielen schwarzen deutschen Künstlerinnen. Und viele haben wir schon persönlich kontaktiert und von einigen haben wir auch schon die Zusage, dass sie uns Ausstellungsobjekte zur Verfügung stellen. Aber wir suchen noch viel mehr. Oder wir suchen auch Leute, die Fans waren, die was gesammelt haben von Tic-Tac-Toe oder von Roberto Blanco, Billy Mo, alle Leute, Namen, die jetzt heute hier schon so gefallen sind. Und wenn es auch Künstlerinnen gibt, die irgendwie uns noch was zur Verfügung stellen wollen, dann wären wir super, super dankbar dafür.
Cool. Wird es eigentlich auch Veranstaltungen geben mit KünstlerInnen von früher?
Ja, es wird auch Veranstaltungen geben. Also einige Leute haben uns auch schon zugesagt, dass sie kommen wollen würden. Und genau, ich kann das noch nicht so 100% sagen, wer dann wirklich da am Start ist. Aber wir versuchen auch, so musikalische Veranstaltungen, vielleicht auch so Filmscreenings von vielen Filmen irgendwie. Ja, Musiker, also wir fragen Musikerinnen, ob sie irgendwie sich mit dem Archiv irgendwie so künstlerisch auseinandersetzen wollen. Genau, da wird es auch Veranstaltungen geben, vielleicht Lesungen, all solche Dinge.
Cool. Also der Bravo-Fanschnitt, den lassen wir dir dann zukommen.
Großartig.
Das war im Keller meiner Eltern gucken. Ich habe bestimmt auch noch irgendwie lauter Zeug. Aber ich war ja großer Caught in the Act-Fan. Da war ja gar kein Schwarzer dabei. Leider.
Ja, aber die waren auch aus Holland.
Die. Ja, stimmt, ja.
Aber kennst du Bed and Breakfast?
Ja, klar.
Genau, da war ja Daniel Aminati dabei und ein anderer.
Nee, wirklich?
Ja, und Kofi Anzuhenne, ja.
Ich dachte auch, das sei eine US-amerikanische Band.
Das war, und das...
Ja? Ich habe ganz viel Asphalt-Material, also da war auch ein Schwarzer, ist auch aus Deutschland.
Ja, gerne.
Herr damit. Die sind auch aus Deutschland.
Ja, Asphalt sind ja eine deutschlandproduzierte Band. Und Hörmann war ja nur Gott, der Sponsor. Ich
habe ja noch alles Traumwelt gelebt. Ich bin denen voll auf den Leim gegangen.
Echt? Ja, aber das ist doch so krass. Ich finde, das sagt doch so viel über deutsche Kulturproduktion, ja? Die muss sich quasi verschleiern. Sie darf nicht existieren. Das ist doch verrückt.
Vor allen Dingen, wenn man dann auch überlegt, ich meine, jetzt gerade durch Black Lives Matter hat man wieder so einen Peak, wie lange wir in Deutschland auch dafür kämpfen, als schwarze Menschen sichtbar zu sein und wahrgenommen zu werden.
Genau.
Und wenn die damals einfach schon ganz mit offenen Karten gespielt hätten, dann hätten wir es jetzt total leicht. Also gestern war ich die Bundeskanzlerin, aber hallo. Okay, also wir haben noch viel nachzudenken. Wir haben noch viel Zeit, jetzt die Keller zu durchforsten. 26. August, ja? Geht's schon los?
Oder 27. August wahrscheinlich, okay. Ja.
Super, dann werde ich mal gucken, was ich noch so für Sachen finde. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Joanna. Und schöne Grüße auch an Anta. Viel Erfolg euch auf jeden Fall.
Dankeschön.
Und wir freuen uns sehr auf die Ausstellung.
Ja, total.
Ja, ich bin auch mal gespannt, wie es wird. Aber ich glaube, es wird gut.
Ja, auf jeden Fall.
Dann verabschieden wir uns von der vakanischen Welle. Lasst euch überraschen, was bei der nächsten Folge so rumkommt, welche Themen, welche Menschen. Wir wissen es ehrlich gesagt noch nicht, aber ja, schaltet auf jeden Fall gerne wieder ein. Vielen Dank an Joanna Tischkau.
Danke euch.
Tschüss. Ciao.